Wir lesen jetzt im 2. Buch Mose und Kapitel 27, wo sich die Beschreibung des Brandopferaltars sich befindet. Den Altar sollst du aus Akazienholz machen. 5 Ellen lang und 5 Ellen breit. Viereckig soll der Altar sein und 3 Ellen hoch. Seine Hörner mache an seinen 4 Ecken. Seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein. Und überziehe ihn mit Bronze. Fertige auch seine Töpfe an, die man braucht, um ihn vor der Fettasche zu reinigen. Und seine Schaufeln, seine Sprengschalen, seine Fleischgabeln und seine Feuerbecken. Für all seine Geräte sollst du Bronze verwenden. Und mache für ihn ein bronzenes Gitter, wie ein Netz. Befestige an dem Netzgitter 4 bronzene Ringe an seinen 4 Ecken und setze es unter die Einfassung des Altars von unten her, dass das Netz bis zur halben Höhe des Altars reicht. Und wir können das alles sehen an dieses Modell hier, dieses Gitter unten, das außerhalb des Altars war, aus Bronze und bis zur die Hälfte der Höhe des Altars reicht. Mach auch Stangen für den Altar. Diese Tragstangen hier, die man sieht, aus Akazienholz, und überzieh sie mit Bronze. Diese seine Stangen sollen in die Ringe gesteckt werden. Diese Ringe hier, sodass die Stangen an beiden Seiten des Altars sind, wenn man ihn trägt. Aus Brettern sollst du ihn anfertigen, innen hohl, wie es dir auf den Berg gezeigt worden ist. So soll man ihn machen. Was wir sofort merken an der Stiftshütte ist, dass es einen Vorhof gibt, und in diesem Vorhof gibt es 2 Möbelstücke. Erstens das größte Möbelstück der Stiftshütte überhaupt, der Brandopferaltar, und dann zwischen dem Brandopferaltar und dem Heiligtum steht noch ein Möbelstück, das Waschbecken. Hier beim Brandopferaltar wurde ständig Blut vergossen. Am Waschbecken gab es kein Blut, sondern Wasser. Und so hatten wir hier im Alten Testament 2 Niveaus der Reinigung. Zunächst einmal Reinigung durch Blut, und dann Reinigung durch Wasser. Und wir merken, dass beide Begriffe erscheinen nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Und wir wollen uns jetzt beschäftigen mit dem ersten. Das heißt mit dem Brandopferaltar, mit Reinigung durch Blut. Wir merken natürlich in der Art und Weise, wie das konstruiert ist, dass der Brandopferaltar neben der Tür war. So direkt nach dem Eingang. Die erste Sache war dieser Brandopferaltar. Und damals im Alten Testament, Gott wollte sein Volk aus einer sehr einfachen, aber doch sehr deutlichen Weise einiges beibringen, das auch heute für uns genauso wichtig ist. Er hat gewisse geistliche Begriffe sehr anschaulich gemacht, indem die Situation war, dass wenn jemand sündigt zum Beispiel, müsste er ein Lamm bringen zu diesem Brandopferaltar. Er musste seine Hände auf den Lamm legen und selbst das Lamm töten. Wir sollten vielleicht darüber nachdenken. Wenn du das nächste Mal sündigst, zum Beispiel, wärst du bereit, selbst ein Lamm zu töten? Ich liebe die kleinen Lämmer, besonders die, die sehr schön und wollig sind und springen und so weiter. Ich würde es persönlich sehr schwierig finden, ein Lamm zu töten. Aber damals musste der, der gesündigt hat, er musste ein Lamm töten. Und daher haben wir einige Lämmer hier im Vorhof zu sehen. Gott lehrte sein Volk, teilweise auf einer primitiven Weise, aber auf einer sehr deutlichen Weise. Ein einfacher, aber sehr wichtiger Punkt. Was ist der Punkt? Dass die Sünde tödlich ist. Die Sünde ist tödlich. In Gottes Heiligtum hatten wir die Bundeslade dort hinten in seinem Heiligtum. Und wir haben gesehen, wie wichtig es war, dass man erkennt, dass Gott heilig ist und dass seine Werte aufrechterhalten sind. Und daher auf dem Brandopferaltar kommen Gottes Werte zum Vorschein, indem die Strafe, die von dem Gesetz verlangt wurde, wenn man das Gesetz übertreten hat, aufrechterhalten ist, der Sünde sollt ist tot. So heißt es im Alten Testament, so heißt es im Neuen Testament. Die Sünde ist tödlich. Und Gott hat einen Weg vorbereitet, in dem jeder, der sündigt, ein Lamm bringen dürfte. Er legte seine Hände auf den Kopf des Lammes, er bekannte seine Sünde und sozusagen in einer sehr klaren, symbolischen Art legte er das Gewicht seiner Sünden auf dieses Lamm. Und dann starb das Lamm und wurde an der Stelle des Menschen geopfert. Was war die Lehre? Eine Stellvertretung. Das Lamm starb an der Stelle des Menschen. Und das ist ein Begriff, das zugrunde der biblischen Erlösungsweg liegt. Und das hat, dieses Opfersystems hat das Volk vorbereitet für eine Wirklichkeit, die später kommen würde. Johannes der Täufer ist erschienen und er schaut auf Jesus und er sagte, siehe das Lamm Gottes, das die Weltsünde wegnimmt. Und die Leute hatten diese Begriffe, sie hatten tausende von Lämmern gesehen, vor allem bei Passafest. Sie haben tausende von Lämmern geschlachtet im Tempelvorhof. Und sie wussten genau, was es bedeutet, das Lamm Gottes. Aber das zeigt uns dann ein großer Unterschied. Weil damals waren es einfache Tiere, Lämmer. Dort sind sie. Aha. Tiere. Und Tiere konnten, wie es im Hebräerbrief heißt, keine Sünde wegnehmen. Diese Tiere, die geopfert wurden, waren ein Bild für eine Wirklichkeit, die in der Zukunft kommen würde. Die Wirklichkeit ist Christus selber. Sie waren eine Verheißung. Sie konnten selber keine Sünde wegnehmen. Auch damals nicht. Und Hebräerbrief sagt das sehr deutlich. Unmöglich ist es, dass das Blut von Tieren und Böcke die Sünde wegnehmen konnte. Kapitel 10 von Hebräerbrief, Vers 3. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum spricht er, das heißt Christus, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und hier haben wir den ersten großen Gegensatz zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Im Alten Testament waren es Tiere, viele Tiere. Im Neuen Testament, das Opfer ist das Opfer eines Menschen. Und eines Menschen, nur ein. Dann taucht sofort die Frage auf. Wenn es unmöglich war, dass das Blut von Tieren die Sünde wegzunehmen, warum überhaupt hat man solche Tiere geopfert? Das Neue Testament lehrt uns, dass Gott sein Volk teilweise wie Kinder behandelt hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch war in der Jugend. Aber eine Zeit lang hatte ich ein Spielladen. Ein kleines Spiel, ein kleiner Laden mit Süßigkeiten, Bonbons, was weiß ich, und Spielgeld. Und als Kinder haben wir damit gespielt. Und wir kauften diese Bonbons und so weiter gegen dieses Spielgeld. Das Spielgeld hat keinen Wert gehabt. Aber dieses Spiel hat uns Werte beigebracht. Hat uns zu verstehen gebracht, was Schulden waren. Wie man kauft und verkauft. Und so, obwohl das keine Wirklichkeit war, doch hat das Spiel uns gewisse Dinge beigebracht und gelehrt. Und wir sehen es sehr deutlich hier, dass in dieser Stiftshütte, in diesem Altar, mit den Opfern, wenn man müsste, nachdem man gesündigt hat, ein Lamm opfern auf diesem Altar, dann wäre es eindeutig klar, die Lektion. Es bringt die Lektion sehr nah, dass die Sünde tödlich ist. Und so war es. Aber die Wirklichkeit, die hinter allen diesen Opfern stand, war Jesus Christus. Ich hatte einmal ein Gespräch mit einem jüdischen Professor für Mathematik. Und er hat einfach zu mir gesagt, dein Jesus kann überhaupt nicht der Messias sein. Überhaupt nicht. Ich sagte, wieso denn? Weil als er gekommen ist in die Welt, wir waren in römischer Gefangenschaft. Und nachdem er weggegangen ist, waren wir noch in römischer Gefangenschaft. Er hat niemand von nichts gerettet, sagte er zu mir. Er kann nicht der Messias sein. Weil die Propheten haben alle gesagt, dass der Messias wird sein Volk erlösen. Und Jesus hat keinen erlöst. Und so habe ich zu ihm gesagt, war Mose ein Prophet? Ja, sagt er. Moshe, habe ich gesagt, ein hebräisches Wort. Das ist besser mit Juden, die hebräische Worte zu benutzen, war Boucher im Deutsch, sicher, sagt er. Also fragte ich, warum hat Moshe euch dieses Opfersystem gegeben? Oh, sagte er, Gott wollte uns lehren über Schuld, er hat's gut verstanden, über Schuld, über Sünde, über Übertretung, über Vergebung. Ja, sagte ich, das ist etwas, das ich auch glaube. Dann habe ich gefragt, war Jesiahu ein Prophet, Jesaja? Ja, hat er gesagt, etwas ärgerlich. Er war der Experte natürlich und ich nur ein kleiner Heide. Und er sagte, ja, er war Prophet, sicher. Dann sagte ich, und warum hat Jesiahu das alles personifiziert? Wie meinst du, sagte er. Weil Jesiahu in seinem Kapitel 23 sprach von jemand, der sterben würde für die Sünde des Volkes und beschreibt diesen jemand in Termini, die von diesem Opfersystem kommen. Zum Beispiel, es heißt, dass in Vers 5 von Jesaja 53, doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch sein Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Warum hat Jesiahu das alles dieses Opfersystems personifiziert? Und ich sagte, ich glaube an alles, was die Propheten sagen. Auch an dieses. Und dann hat er an den anderen Professor geguckt und sagte, ich denke, wir sollten diesen Menschen nach Israel einladen. Und ich dachte, das war das Ende des Gesprächs. Aber es war nicht das Ende des Gesprächs. Die hatten mich nach Israel eingeladen. Und 4 Wochen lang hatte ich mit ihm und anderen ein Gespräch fast jeden Tag über diese Dinge. Und ich habe Bilder von der Stiftshütte mitgehabt und durfte diesen Professoren das erklären, wie der Prophet Jesiahu das alles personifiziert und scharf eingestellt hat und wie Jesus der Messias ist, weil er das alles erfüllt hat, das in diese Stiftshütte vorhergesagt wurde. Es ist sehr wichtig zu sehen, dass die Stiftshütte auch eine Prophetie war. Ein Vorbereitungsmodell, damit die Leute das Wesen des Todes des Messias begreifen könnten, als es geschah. In 1. Korinther Kapitel 15 lesen wir, dass Christus ist für unseren Sünden gestorben, aber nicht bloß das, nach der Schrift oder dem Schrift der Schrift gemäß. Wieso denn? Wo hat die Schrift beschrieben, wie sein Tod für die Sünde relevant ist und so, wenn nicht in der Stiftshütte im 2. Buch Mose und vor allem im 3. Buch Mose, wo wir die Einzelheiten des Opfersystems lesen. Das heißt, nach 1. Korinther 15 brauchen wir die Schrift, die alten Schrift, das heißt das Alte Testament, um zu verstehen ausführlich, was es bedeutet, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, weil die Vielfalt des Opfersystems beschreibt das ein für allemal Opfer Christi. So, der erste Gegensatz ist, dass es damals um Tieropfer handelt, viele Tieropfer, und dass es bei Christus um ein Opfer eines Menschen handelt. Aber es gab auch einfache Lektionen, die damals sehr wichtig waren. Ein Lamm das sterben soll, müsste qualifiziert sein zu sterben. Du sagst qualifiziert? Wieso denn? Das Lamm musste fehlerfrei sein. Und ein Teil des Vorganges war, eine Untersuchung der Vollkommenheit des Lammes zu sehen, ob es Fehlen drin war, ob das Lamm qualifiziert würde, um zu sterben. Die Lehre ist eindeutig klar. Jesus Christus musste perfekt sein in seinem Leben, um qualifiziert zu sein, für uns zu sterben. Und daher so viel und oft in den Evangelien lesen wir von seiner Vollkommenheiten. Wir lesen von der Einzelheiten seines Lebens, damit wir sehen, dass in allen Eigenschaften ist er perfekt gewesen und daher einzigartig qualifiziert für uns zu sterben. Das Gewicht unsere Sünden wegzunehmen. Er war der Einzige, der konnte die Sünden wegnehmen. Weil die Sünde ist keine Sache, die zwischen Tieren und Gott ist. Tiere haben kein Gewissen. Man merkt das. Auch dein Hund nicht. Und deine Katze sicher nicht. Die haben kein Gewissen. Das Problem liegt nicht zwischen Tieren und Menschen, sondern zwischen Tieren und Gott, sondern zwischen Menschen und Gott. Und daher ist es ein Mensch, der die Lösung ist. Ein echter, wahrer Mensch, der dieses Gewicht tragen kann. Und vielleicht kann eine kleine Hilfe hier sein, dass dieses Altar war eine sehr eigenartige Sache. Ich habe es betont bei der Lesung, aus Holz gemacht. Was? Holz? Ich meine, wenn du den Auftrag bekommen hättest, einen Brandopferaltar zu bauen, hättest du sofort an Holz gedacht als geeignete Material? Nein. Holz wäre sofort verbrannt, wenn man Feuer anzündet. Also, das ist sehr interessant dann. Warum ausgerechnet Holz? Während des Zweiten Weltkriegs, soweit ich weiß, oder vielleicht war es während des Ersten Weltkrieges, ein Schwede hat gesagt, er hätte eine wunderbare Art Feuer, eine Tür erfunden, das sehr gut gegen Feuer war. Eine Tür, die sehr leicht war, und er hat es aus Holz überzogen mit Kupfer gemacht. Das war eine Erfindung, aber die Bibel hat es schon längst vorher gehabt. Hier, dieser Altar ist interessant, im Gegensatz zum Waschbecken. Das Waschbecken bestand aus einem Material, nur aus Kupfer. Aber hier zwei Materialien. Man könnte fast sagen, dass der Altar zwei Natur hat, nicht wahr? Holz. Allein der Holz wäre verbrannt, wenn das Feuer kam, aber mit Kupfer überzogen. Und das ist diese zwei Bestandteile seiner Eigenschaft hat, dann konnte der Brandopferaltar das Feuer widerstehen. Das ist für mich ein Gedächtnishilfe. Unser Herr war perfekter Mensch, aber nie bloß Mensch. Das ist äußerst wichtig. Sonst wäre er gestorben wie jeder andere Mensch. Aber er war der Sohn Gottes. Jesus, der Sohn Gottes, ist der, der gestorben ist. Er war wahrer Mensch, echter Mensch, vollkommener Mensch, aber nie nur ein Mensch. Er war der Sohn Gottes. Sonst hätte das Feuer, des Kreuzes ihn total verbrannt. Und er hätte uns nie nutzen können. Er ist der Sohn Gottes. Ist das wichtig? Sehr wichtig. Auch wenn du es nicht im Altar siehst. Die theologische Tatsache ist für uns äußerst wichtig. Aber der zweite Gegensatz zwischen Altem Testament und Christentum ist, dass damals immer wiederholt geopfert wurde. Jeden Tag, mindestens morgens und abends und sehr oft dazwischen, als die Leute kamen und nahmen ihre Lämmer und so weiter. Aber mit Christus ist es völlig anders gewesen. Und das ist ein Hauptthema des Hebräerbriefes. Ein Hauptthema des Hebräerbriefes, wir lesen zum Beispiel in Kapitel 10, Vers 11. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer. Merken wir die Betonung, bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Also dann, hier ist der zweite riesige Gegensatz. Hier waren immer wiederholte Opfer. Das Opfer Christi ist ein für allemal gewesen. Das wird betont in Kapitel 10, es wird betont in Kapitel 7 von Hebräerbrief, wo es heißt, Vers 27, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes, denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Das heißt, das Opfer Christi ist ein für allemal, ist nie wiederholt worden, wird nie wiederholt werden, ist ein einmaliges Ereignis in der Geschichte. Und das ist etwas, das sehr zu betonen ist, weil es in dem Hebräerbrief betont wird. Immer wieder damals, ein für allemal in Christentum. Und die Frage ist, warum braucht das Opfer nicht wieder gemacht zu werden? Und die Antwort lautet, weil das Opfer Christi genug ist, hinreichend ist, alles zu erreichen, was Gott beabsichtigt hat. Zunächst einmal, im Gegensatz zu den damaligen Opfern, ist sein Opfer vollkommen gewesen. Das ist der erste Punkt. Ich wiederhole. Sein Opfer ist vollkommen gewesen. Wir lesen in Hebräer Kapitel 9, Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler, Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Das Opfer Christi braucht nie wiederholt zu werden, weil das Opfer selbst vollkommen war. Und weil es das Gewissen reinigen kann. Tatsächlich heißt es jetzt, als zweiter Punkt in Hebräer 10, Vers 14, es heißt, dass mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Hier ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Wenn wir sündigen, wir bekommen gewisse Spuren davon durch unser Gewissen. Unser Gewissen wird dadurch verunreinigt und sagt zu uns, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und je näher wir zum Herrn leben, desto mehr, desto empfindlicher sind wir, dass das der Fall ist. Wir können natürlich unser Gewissen ignorieren und wie ein Alarmglocke. Wenn man oft genug das ignoriert hat, hört man es nicht mehr. Aber wenn wir wollen zum Herrn kommen und wenn der Herr fängt an zu uns zu sprechen in unser Gewissen, dann werden wir sündenbewusst und unser Gewissen wird verunreinigt. Und die Frage ist, wie könnten wir das Gewissen rein haben. Damals musste man sein Opfer bringen, hat die Sünde bekannt und dann musste es immer wiederholt werden. Weil die Opfer damals waren nicht genug, um dieses Problem zu lösen. Aber das Wunderbare an das Opfer Christi ist, dass das eine Opfer für immer vollkommen macht, die geheiligt werden. Also hier ist etwas äußerst Wichtiges, die wir auspacken mussten mit der Zeit. Es gibt zwei Begriffe hier. Dieses Opfer für immer vollkommen macht. Die Frage ist, in welchem Sinn vollkommen? Weil die sind die geheiligt werden. Das ist ein fortlaufender Vorgang. Wir sind nicht vollkommen heilig. Das ist sehr klar. Wenn du daran zweifelst, in meinem Fall, frag meine Frau. Hast du sofort eine Antwort dazu? Ich bin bei weitem nicht vollkommen im praktischen Sinne meiner Heiligung. Es gibt sehr viele Ecken und Kanten in meiner Persönlichkeit, sehr viele Schwächen und Schwierigkeiten. So, was heißt es dann, wenn es heißt, er hat die für immer vollkommen gemacht? Wenn du siehst, dass ich nicht vollkommen bin, braucht nur 5 Minuten mit mir zu sein, um das zu merken. Weil hier spricht er auf zwei Ebenen und die erste Ebene ist juristisch. Und das ist eine Sache, die wir wirklich ausdehnen müssen mit der Zeit. Nur den Punkt zunächst zu formulieren. Er hat die vollkommen gemacht. Warum? Weil er für alle unsere Sünden gestorben ist. Das ist eine Sache, die manche Leute sehr schwierig finden. Sie können meinen, jetzt, ja, ich kann verstehen, dass der Herr für meine vergangenen Sünden gestorben ist. Aber vielleicht morgen, ich bin ein schwacher Mensch und vielleicht morgen oder übermorgen, ich werde etwas tun und das wird so schrecklich sein, dass der Herr für das nicht gestorben ist. Aber dann hast du keine Chance. Weil wenn der Herr nicht für alle meine Sünden gestorben ist, dann habe ich sowieso keine Chance. Stelle die Frage andersrum, sehr sorgfältig. Meine Sünden, alle meine Sünden, waren in der Zukunft, als Jesus starb, nicht wahr? Für wie viele ist er gestorben?
Wenn nicht für alle, dann hat keiner von uns eine Chance. Das ist sehr wichtig, auch wenn wir reife Christen, sehr gründlich darüber nachzudenken, weil manchmal gibt es eine Verwirrung über solche Dinge. Und dadurch haben die Leute nicht die Gewissheit ihres Heils, die sie haben sollten. Die sind nicht so sicher in ihrem Glauben, weil sie nicht begriffen haben, was der Unterschied ist zwischen alt und neu. Sie leben immer noch im alten System, auch als gläubige Leute. Interessant. Interessant. Das Opfer Christi war ein für allemal. Wenn er nicht für alle meine Sünden gestorben ist, dann, ich wiederhole, habe ich keine Chance. Und hier ist eine Sache, die unser Herzen voll Freude machen sollte. Dass er ein für allemal gestorben ist. Wieso denn? Er braucht nicht mehr zu sterben, weil er genau das erreicht hat, die vollkommen zu machen, die jetzt geheiligt werden. Und das Geheimnis unseres geistlichen Wachstums ist, dass er das getan hat. Darf ich das wiederholen? Das Geheimnis unseres geistlichen Wachstums ist, dass wir begreifen, dass er für alle unsere Sünden gestorben ist. Weil hier ist kein Freibrief zum weiteren Sündigen. Hier ist keine Leichtfertigkeit, wo man sagen kann, aha, aha, wenn Christus wirklich für alle meine Sünden gestorben ist, dann darf ich einfach weitergehen und sündigen, wie ich will. Dann hat man die ganze Sache nicht verstanden. Wenn man zu Jesus kommt, man nimmt ihn als Herr an. Und das würde ziemlich komisch klingen, wenn ich ihn als Herr annehme und dann sage, ich werde machen, wie ich will. Das ist ein totaler Widerspruch mit den Eingangsbedingungen. Aber das Geheimnis, das mich befreit, von ihm zu lernen und geistlich zu wachsen, ist zu wissen, dass er alle meine Sünden bedeckt hat. Und das macht mich frei, für ihn zu leben. Aber das ist eine Lektion, die von mehreren Seiten durch die Gegensätze zwischen der Stiftshütte damals und dem Christentum heutzutage sehr viel deutlicher wird. Und wir werden es etwas später und ausführlicher betrachten. Aber wir wollen merken, dass in Kapitel 9, Vers 14, es heißt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist das Opfer ohne Fehler dort dargebracht haben, euer Gewissen reinigen. Nicht wie viel weniger, wie viel mehr. Christus Opfer ist mehr als. Und wenn ich Leute treffe, die oft leben, als ob sie unter diesem System waren, die sind nie sicher, die haben keine Gewissheit. Die haben nicht verstanden, was es bedeutet, dass Christus ein für allemal für sie gestorben ist. Aber was passiert, wenn wir sündigen als Gläubige? Christus stirbt nicht mehr. Das ist klar. Also was passiert da? Das Neue Testament zeigt uns, dass obwohl Christus nur einmal gestorben ist, die Wirkung seines Todes dauert noch. Und das ist das Wunderbare, nicht wahr? 1. Johannesbrief. 1. Johannesbrief. Vers 7. Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Nicht indem Jesus wieder mal stirbt, sondern die Wirkung des ein für allemal einzigartigen Opfers dauert heute noch. Und so, die Aufforderung für mich ist, Vers 9, Johannes 1, 1. Johannes 1, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. So, die Aufforderung ist, wenn ich von meinen Sünden bewusst bin, und hier kommen wir zu einem zweiten Niveau dieses Weges zu Gott. Es besteht die Gefahr, dass wir nur an ein Niveau denken, mein Weg zu Gott als unbekehrter Mensch, ich bin zum Glauben gekommen, der Herr ist für mich gestorben. Aber das ist nur der Anfang. Wir sind immer noch unterwegs zu Gott. Vergiss nicht, dass diese Stiftshütte war für ein erlöstes Volk. Die sind sozusagen gerettet worden durch das Passahlamm. Und jetzt als erlöstes Volk wollte Gott, dass es zu ihm kam. Das heißt, die Stiftshütte hilft uns auf beiden Ebenen, die Errettung selbst zu analysieren, sowohl am Anfang, als wir zu Christus kamen, aber auch jetzt, da wir vielleicht seit Jahren Christen sind. Wir brauchen immer wieder zu ihm zu kommen. Und es gibt Leute, die 20 Jahre lang Christen sind und die haben die Lektion des Brandopfers nicht richtig begriffen. Die haben nie verstanden, was es bedeutet, dass Christus für alle ihre Sünden gestorben ist. Oder die haben irgendwo in ihrem Leben ein Problem und sie haben Angst, dieses Problem wirklich ins Gesicht zu schauen. Und damit fertig zu werden, weil sie Angst haben, dass Jesus nicht groß genug ist, um das zu lösen. Und hier ist die wunderbare Ermutigung der Schrift. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von einigen. Nein. Jeder Ungerechtigkeit. Das Opfer Christi kann dir heute den Mut geben, dich selbst zu analysieren und offen und ehrlich zu sein und zurück zu ihm zu kommen, das zu bekennen und von ihm die praktische Vergebung zu akzeptieren, damit man weitergehen kann. Das ist das Wunderbare. Und das brauche ich regelmäßig. Nicht bloß vor Jahren, als ich zum ersten Mal zu Christus gekommen bin. Das brauche ich heute in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Beziehung in der Familie, in der Arbeit, in der Gemeinde. Ich brauche ständig vergeben zu werden. Wann war das letzte Mal, dass du gesagt hast zu jemandem, vergib mir? Oder brauchst du keine Vergebung mehr? Oh, das ist hart, nicht wahr? Zu meiner Frau zu gehen und sagen, oh, gestern, das habe ich dir gesagt, oh, vergib mir, es war wirklich falsch, habe dir Unrecht getan. Oder zu den Kindern zu sagen, was ich euch gesagt habe gestern, das war zu übertrieben, oder? Vergib mir. Oder zu einem Bruder oder Schwester in der Gemeinde, vergib mir. Oder ist das Kreuz nicht groß genug? Und wir bleiben dabei mit gebrochenen Verhältnissen, mit schwierigen Situationen, wo wir uns benehmen, als ob sie nicht existierten. Wir wollen damit nicht fertig sein, weil wir Angst haben. Wir sind ängstliche Leute, sehr ängstliche Leute. Gott hat uns ein Opfer gegeben, das groß genug ist. Was wir bis jetzt heute betont haben, ist die Tatsache des Opfers. Das heißt die Tatsache, dass damals es immer wiederholte Opferung gab Und die Tatsache, dass für uns Christus gestorben ist. Das heißt, er hat die Verheißung erfüllt, die Prophetie erfüllt, dass eines Tages kommt einer, der für die Sünden des Volkes stirbt. Aber das ist nur der Anfang. Weil wenn wir das Alte Testament lesen, sehen wir, dass es damals eine Vielfalt von Opfern gab. Es gab Brandopfer, Friedensopfer, Speiseopfer, Schuldopfer, Sündeopfer, Trankopfer. Eine große Vielfalt von Opfer. Und wir stellen die Frage, was soll das alles heißen? Einige Opfer waren blutige Opfer. Einige waren nicht mit Blut, wie Speiseopfer zum Beispiel. Einige Opfer damals waren zum süßen Geruch, ein süßes Geruch für den Herrn. Andere waren nicht zum süßen Geruch. Und es gibt eine ausführliche Beschreibung einer Vielfalt von Opfern damals. Und die Gefahr ist, dass alsbald wir gelernt haben, dass Christus ein für allemal gestorben ist, dass wir vergessen, dass diese Vielfalt von Opfern damals kann uns sehr helfen, das eine Opfer Christi besser zu verstehen. Weil es braucht eine Vielfalt von Opfern im Alten Testament, um uns das eine Opfer Christi deutlich zu machen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Opfer analysieren nicht nur Christus, sondern uns selbst. Er war vollkommen und daher ist er qualifiziert zu sterben für uns als unser Stellvertreter auf dem Altar. Aber wir brauchen ein Opfer, weil wir nicht vollkommen sind. Und wir sind gerade nicht vollkommen, wo er vollkommen war. Und so die Opfer können auch uns helfen zu sehen, wo unsere Schwächen sind, wo unsere Haken, Kanten, Ecken sind, die geändert werden sollten und können uns eine Hilfe sein, wo Christus uns helfen kann. Er war perfekt, wir nicht. Und so haben wir sehr viel im Alten Testament, das wir betrachten könnten, um das alles klar zu machen. Und ich möchte nur jetzt einige Vorschläge machen für ein weiteres Studium. Weil wenn man zum Beispiel das dritte Buch Mose liest und die ersten Kapitel, wo diese Opfer beschrieben werden und dann anschließend ihre Gesetze, dann, das klingt uns als so fremd, die Beschreibung der Tiere, die geopfert werden, das Fett und Eingeweide und Nieren und was weiß ich, auf dem Altar gelegt werden müssen. Was soll das alles? Das ist für uns ganz befremdend. Das ist weit weg und scheint keinen Relevanz zu haben. Das ist nur, weil wir nicht wissen, wie die Hebräer dachten, und wahrscheinlich, weil wir westliche Leute sind und nicht so sehr östliche Leute sind. Wenn ich mit Chinesen spreche zum Beispiel, sie haben keine Schwierigkeiten mit den Opfern, weil ihr Gedankensart und Weise passt viel eher an die Denkensart der Hebräer als zu unserer westlichen Art. Und so vielleicht hier auch noch ein paar Hinweise. Zunächst einmal merken wir, dass die Betonung hier ist Brandopferaltar. Warum hieß er nicht bloß der Altar, sondern der Brandopferaltar? Die Antwort ist klar, weil das Brandopfer war am häufigsten, am regelmäßigsten dort zu beobachten. Zumindest jeder Morgen und jeder Abend. Und die Beschreibung des Brandopfers selbst finden wir im dritten Buch Mose. Dritte Buch Mose beschreibt, was Morgen und Abend geschah. Ganz am Anfang vom dritten Buch Mose. Und wir merken, wie das Buch anfängt. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Rede zu den Söhnen Israel, sage zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will. Der Herr redet von hier. Er redet zu dem Volk. Er will, dass das Volk zu ihm kommt. Und er sagt zunächst einmal, wenn jemand ein Opfer bringen will, das ist sein Herz bewegt, der soll ein Brandopfer bringen. Was bringen wir dem Herrn? Manchmal sind wir sehr leer, wenn es zur Anbetung kommt, nicht wahr? Hier ist etwas, das unsere Anbetung bereichern kann, weil dieses System war nicht bloß ein Opfersystem, sondern ein Anbetungssystem. Gott ließ sich offenbaren. Er wollte seine Herrlichkeit in alle ihre Einzelheiten zeigen, damit das Volk offene Herzen voll Anbetung haben könnten, Anbetung für den Herrn. Das ist sehr wichtig, nicht wahr? Was bringe ich zum Herrn? Weil das Neue Testament sagt uns, dass wir alle Priester sind. Wir werden später sehen, dass wieder ein Gegensatz zwischen Alt und Neu ist, dass damals es gab einen hohen Priester und viele Priester aus einem Stamm. Das ganze Volk waren nicht Priester. Nur ein Stamm aus 12 waren Priester. Im Christentum haben wir einen hohen Priester, Jesus, und wir sind alle Priester. Und wir haben, dem Neuen Testament gemäß, die Pflicht, zum Herrn Gaben zu bringen und Opfer der Danksagung, des Gebetes, der Anbetung und auch das Opfer Gutes zu tun. Diese zwei betont der Hebräerbrief. Wie soll ich den Herrn anbeten? Hör mich zu, während ich bete. Herr, du bist wunderbar. Aha. Oh, du bist so schön. Es ist interessant, unsere Worte zuzuhören, nicht wahr? Wenn jemand ein neues Auto hat, Porsche 780 oder was, sie sind es jetzt, beschreib mir dein neuer Porsche. Oh, das Auto ist schön. Wirklich? Wunderschön, ja? Herrlich, was habe ich gelernt? Gar nichts. Gar nichts. Aber wenn du mir sagst, dass es 25 Getriebe hat und kann 350 Stundenkilometer laufen und hat ein Flügel und so weiter, dann werde ich was verstehen. Das heißt, die Worte schön, herrlich, wunderbar, einfach sehr wenig Inhalt haben. Hier ist eine Frau, sie hat ein neues Kleid. Beschreib mir dein neues Kleid. Oh, mein Kleid ist schön. So? Was für eine Frau ist sie? Nein, es ist die neueste Mode von Paris. Es ist so geschnitten und so und die Einzelheiten kommen und die gehen alle über meinen Kopf, weil ich ein Mann bin, natürlich. Das Wunder liegt in der genauen Beschreibung der Einzelheiten, nicht wahr? Und Bewunderung wächst durch die Beschreibung der Einzelheiten. Warum ist meine Anbetung so leer so oft? Weil ich verwende einfach abstrakte Substantive und Adjektive, den Herrn zu beschreiben, die fast inhaltslos sind. Wie ist das? weil ich habe nicht angefangen, die Einzelheiten zu betrachten. Die Einzelheiten seines Lebens, die ihn qualifiziert haben, für mich zu sterben. Das ist eine sehr wichtige Sache. Oh, wir brauchen Arbeit zu tun, meine liebe Leute, um ihn zu anbeten. Wir brauchen zu forschen, zu schauen, zu sehen, was sind die Einzelheiten der Herrlichkeit des Herrn, damit wir die anderen weitergeben können. Und damit die Anbetung steigt. Und daher ein ganzes System von vielen Einzelheiten, die uns helfen können, wirklich mehr und mehr in unserem Herrn zu sehen. So das Brandopfer. Es heißt hier, er sollt, in Vers 2, 3. Mose Kapitel 1, sollt ihr vom Vieh, von den Rindern und Schafen eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist, soll er sie darbringen, ein männliches Tier ohne Fehler. Am Eingang des Zeltes, der Begegnung, soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsherum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung steht. Merken wir die Betonung, dass alles passiert am Eingang des Zeltes. Dort hier, am Eingang, es hat mit dem Eingang zu tun. Sehr, sehr direkt. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf den Feuer zu richten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zu richten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und seine Eingeweide und seine Unterschenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar Rauch aufgehen lassen. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. In Vers 11, wo es beschreibt, wie das Opfer sein wird vom Kleinvieh, und der Priester soll das Ganze dort bringen. Das Ganze, das Ganze. Das Brandopfer war als Ganzes verbrannt. Hat das eine Bedeutung? Also ein ganzes Tier zu verbrennen ist nicht leicht. Man braucht ein sehr gutes Feuer zunächst einmal. Wenn du nur ein winzig kleines Feuer hast und ein ganzes Tier hinaufwirfst, dann geht das Feuer aus, nicht wahr? Das Feuer muss sehr heiß sein. Das ganze Tier. Was soll das heißen? Jesus hat einmal ein Gespräch mit einem jungen Mann in Markus Kapitel 12, Vers 30, und er hat es begriffen. Markus 12, einer der Schriftgelehrten, Vers 28, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? So er spricht mit dem Herrn über diese Gebote, die in der Bundeslade waren. So dort in der Bundeslade waren diese Gebote, wie wir gesehen haben. Was ist der erste von allen? Jesus antwortete ihm: Das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses kein anderes Gebot.
Der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Rechtlehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Hier ist ein junger Mann, der Schriftgelehrte, der sah ein, was hinter diesem Brandopfer stand. Das erste Gebot war, liebe Gott mit ganzem Verstand, mit ganzem Herz und mit ganzer Kraft. Alles für Gott. Jeden Morgen, jeden Abend ist auf dem Brandopferaltar ein ganzes Tier verbrannt. Als symbolischer Ausdruck, dass hier ein Volk ist, das sein Ganzes zu Gott gibt. Warum brauche ich ein Opfer? Weil ich auf dieser Ebene mangelhaft bin. Zunächst einmal, der Herr ist der Einzige, der je sein Ganzes gegeben hat. Ganzes Herz, ganzes Verstand, ganze Kraft für Gott gegeben. Das hat ihn qualifiziert, für mich zu sterben, weil ich Mangel habe auf dieser Ebene. Aber merken wir, es ist jetzt von mir verlangt, nicht um das Heil zu erreichen, sondern weil ich das Heil bekommen habe. Als Ausdruck der Tatsache, dass ich durch ihn erlöst bin. Jetzt fordert er mich aus, das Ganze zu geben. Und während ich komme, muss ich immer in der Kraft seines Opfers kommen. Ich muss etwas bringen, das zeigt, dass ich mangelhaft bin. Und so musste der Mensch, der wollte dem Herrn dienen, ein Brandopfer bringen, als Ausdruck letzten Endes, dass er es nicht leisten konnte. Oh, meine liebe Leute, das ist eine Herausforderung, nicht wahr? Ich brauche ein Opfer, weil ich nicht vollkommen bin. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, die andere Seite ist, die Herausforderung zu mir. Wie steht es mit meiner Hingabe hier? Ganzen Verstand. Es ist eine Tragödie und eine Verleumdung Gottes, wenn Evangelikalen den Eindruck erwecken, dass Gott anti-intellektuell ist. Wir haben die Aufgabe, ihn zu lieben mit unserem ganzen Verstand. Es ist eine Tragödie, finde ich, wenn Leute Fachleute sind in fast allen Gebieten der Welt und wenn es zur Bibel kommt, sie sagen, halt es einfach, lieber Bruder. Wenn ich zu dir sagen würde, halt deine Wirtschaft einfach oder dein Geschäft und alle die Kompliziertheit des Geschäftes, halt es einfach, du würdest lachen. Wir haben unterschiedliche Ebenen von Verstand, das ist klar. Aber eine Aufgabe ist, den Herrn mit unserem Verstand zu lieben, was immer unser Verstand ist. Aber nicht nur mit dem Verstand, mit Herz natürlich auch. Es gibt Leute, die es viel leichter finden, den Herrn mit dem Herz zu lieben, als mit dem Verstand. Es gibt Leute, die es leichter finden, mit dem Verstand zu lieben, als mit dem Herz. Und die alle haben es schwierig, mit der Kraft ihn zu lieben, nicht wahr? Sehen wir die Proportionen hier. Und das kann uns eine Hilfe sein, den Herrn zu analysieren, weil auf allen Ebenen ist er vollkommen gewesen. Ich nicht. Mit ganzem Herz, ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. Das Ganze für Gott gegeben. Es gibt
Geschichten in der Bibel, die uns das deutlich machen. Die drei Freunde von Daniel zum Beispiel. Schadrach, Meshach und Abednego. Nebuchadnezzar sagt, ihr sollt alle beugen vor dem Bild, das ich gemacht habe. Und hier waren diese drei. Und die sagen, nein, wir beugen nicht, wir beugen uns nicht. Unser Gott kann uns erretten, aber auch wenn er uns nicht rettet, sind wir nicht bereit, uns zu beugen vor deinem Bild. Es sind Werte, die wichtiger für uns sind als unser eigenes Leben. Und diese Menschen haben gelitten dafür, nicht wahr? Nicht in dem Feuer, sondern vor dem Feuer. Kannst du dir vorstellen, wie es war, als diese drei Männer das letzte Auf Wiedersehen zu Frau und Kinder gesagt haben? Ich kann mir vorstellen, die Gespräche am Tisch. Kannst du dich nicht doch beugen? Ich meine, das ist nur eine Kleinigkeit. Alle werden es machen. Sie werden sehen, dass es nichts drinnen ist. Es ist nur eine Sache, die erwartet ist, dass man tut. Und es macht gar nichts aus. Und was wird aus uns und den Kindern sein, wenn du nicht mehr da bist? Oh, das war schmerzhaft. Für viele in der DDR damals war eine ähnliche Entscheidung, nicht wahr, bei der Jugendwahl. Ich werde nie vergessen die ersten Leute, die ich dort vor vielen Jahren getroffen habe. Ein junges Mädchen, immer erst in der Klasse, aber durfte nicht weiter studieren, weil sie die Jugendweihe verweigert hat, war nicht bereit, ein Eid abzulegen vor dem atheistischen Staat. Intellektueller Mord war das natürlich. Und mit Weinen hat sie zur Lehrerin gesagt, zum Lehrer gesagt, wo der Lehrer gesagt hat, du kannst nicht weiter zustehen. Eines Tages sagte dieses 13-jährige Mädchen, wirst du vor meinem Herrn stehen und das verantworten. Aber ich bin nicht bereit zu beugen. Gewaltig, nicht wahr? 13 Jahre alt. Das Ganze auf dem Opfer zu legen. Und diese Männer waren bereit, auf Wiedersehen zur Familie, auf Wiedersehen zu Job, auf Wiedersehen zum Haus, auf Wiedersehen zu alles. Das sind Werte. Es war eine Rundfrage neulich in den Staaten gemacht. Leute wurden gefragt, ob sie für 10 Millionen Dollar, was würden sie für 10 Millionen Dollar tun? 7% der Befragten sagten, wir wären bereit, einen vollkommenen Fremden zu ermorden. Für 10 Millionen Dollar. 26% haben gesagt, wir wären bereit, unsere Familie zu verlassen, alle unsere Freunde für 10 Millionen Dollar. Interessante, erschütternde Umfrage. Was sind unsere Werte? Alles für den Herrn. Er hat alles gegeben. Er hat alles geopfert. Als diese drei Freunde von Daniel in das Feuer gingen, merkte Nebuchadnezzar und alle, die ringsum standen, dass sie bereit waren, sogar ihre Leiber zu geben. Was sagt uns das Neue Testament? In Römer Kapitel 12 heißt es nicht ähnlich? Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Gerade das. Gerade das. Bin ich bereit für den Herrn zu leiden? Ich denke immer an einen sehr kleinen Mann, der 7 Jahre lang in Haft war, in Sibirien. Und wir sprachen über diese Thematik. Und er sagte zu mir mit einem Lächeln, du wärst nicht bereit, für den Herrn zu leiden. Oh, ich kam mir so klein vor. Tunk. Ja, sagte ich, muss ehrlich sagen, ich wäre nicht bereit. Nein, sagte er, und ich auch nicht. Ich hatte Angst, mein eigenes Blut zu sehen, aber ich habe Dinge in Sibirien gesehen, die man nicht sehen dürfte. Aber ich habe eines gelernt, dass der Herr kommt in der Situation, in Praxis, nicht in Theorie. Das ist sehr ermutigend. Keiner ist bereit, aber der Herr kann und kommen zu uns und helfen, für ihn zu stehen. Und hier war ein Volk, das morgens und abends zu der Welt sagt: Unser höchster Wert ist Gott. Geheiligt werde dein Name. Das ist, was es bedeutet. Sein Name ist der höchste Wert. Wir legen das ganze Tier auf dem Opfer. Als Ausdruck, dass mit ganzem Herz, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft wir leben für ihn. Aber das ist nur der Anfang. Wir merken bei diesem Opfer, dass gewisse Teile erwähnt werden. In 3. Buch Mose Kapitel 1. Gewisse Teile des Tieres. Die Scharfeinstellung ist auf Fett, Eingeweide, Kopf. Eigenartig, nicht wahr? Dass man konzentrieren sollte auf diese Teile des Tieres. Was soll das heißen? Also, Hebräisch ist eine sehr interessante Sprache und hebräische Psychologie eine sehr interessante Sache. Zum Beispiel, das Wort Fett ist zweideutig. Wird benutzt für Fett, das heißt Fett, aber Fett ist, von den Hebräern zumindest, gedacht als der beste Teil des Tieres. Der beste Teil. Also dann, der Gebrauch ist sehr leicht zu verstehen. Scharfeinstellung auf Fett bedeutet das beste Teil für Gott. Ein sehr einfaches, aber äußerst deutliches und herausforderndes Prinzip. Der beste Teil für den Herrn. Das Geheimnis des Wachstums. Oh, wie oft gebe ich nicht den besten Teil, sondern den zweitbesten oder drittbesten oder etwas am Ende. Die Reste. Und nicht den besten Teil. Die Eingeweide. Ich finde Eingeweide nicht so sehr interessant. Die stören mich ab und zu mal, wenn ich etwas Schlechtes gegessen habe, aber ansonsten interessieren mich sie nicht so sehr. Aber für die Hebräer war es anders. Paulus hat einen Ausdruck im Philipperbrief, wo er sagt, ich sehne nach euch allen in der Eingeweide Christi. Das ist die buchstäbliche Übersetzung der griechischen Sprache. Ich sehne nach euch alle in der Eingeweide Christi. Die Übersetzungen sind unterschiedlich, weil der normale Bürger heutzutage versteht das nicht so sehr. Obwohl, wir sollten das leicht genug verstehen, weil Eingeweide, das ist Philipper 1, Vers 8. Philipper 1, Vers 8. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Das ist eine schöne Übersetzung. Aber es ist eigentlich in der Eingeweide Christi. Weil die Leute damals gemerkt haben, wie vielleicht ihr gemerkt habt schon, dass wenn wir jemanden wirklich lieben, etwas geht uns an, berührt uns, wir spüren etwas hier, nicht wahr? Und so, als psychologische Begriffe, benutzen die Hebräer Teile von Tieren. Ein anderes Beispiel ist, das hebräische Wort für Zorn ist Nasenloch. Könnt ihr auch vorstellen, warum? Wenn jemand sehr zornig ist, das Nasenloch. Und es gibt ähnliche Dinge überall in der Bibel.
Das hebräische Wort für trösten heißt tief atmen. Man kann sich vorstellen, warum. Die Bibel spricht von den Augen eures Herzens. Epheser 1, Vers 18.
Was?
Hat mein Herz Augen? Buchstäbliche Augen? Natürlich nicht. Hier sind Bestandteile des Körpers benutzt, auf einer psychologischen Ebene Gemütsbewegungen zu erklären. Und damit ist sehr viel zu sagen. Aber wir haben nur eine Minute. Aber das wäre eine gute Arbeit für euch. Wenn wir die verschiedenen Opfer im dritten Buch Mose betrachten, dann wird hier und dort gewisse Teile des Tieres betont. Im Brandopfer ist Kopf betont. Natürlich, wir müssen den Herrn mit unserem Verstand lieben. Im Friedensopfer ist sehr die Eingeweide betont, weil Gemütsbewegungen, Motivation, Motive, die Nieren werden betont. Ich, der Herr, heißt es im Alten Testament und auch im Neuen. Ich, der Herr, untersuche die Nieren. Offenbarung 2, 23. Ich, der Herr, untersuche die Nieren. Was? Der Herr interessiert sich für meine Nieren? Nicht meine buchstäblichen Nieren, aber meine geistlichen Nieren. Weil die Leute damals haben gewusst, dass die Nieren eine Filterfunktion hatten. Und die Motivation, die standen für den Hebräern damals als Ausdruck für die Gemütsbewegung, Motivation, Motive, haben Motive mit Frieden etwas zu tun? Sehr, sehr viel. Sehr viel. Und so, diese Denkensart kann uns helfen, zweierlei zu sehen. Erstens, wie der Herr vollkommen war in seinem Leben, um qualifiziert zu werden als Opfer für mich. Und zweitens, wo ich Mangel habe und wo ich wachsen muss. Und wenn wir an die Einzelheiten fokussieren, das hilft uns, zwei Dinge zu tun. Erstens, den Herrn tiefer zu bewundern. Wenn ich denke an meine Motive der letzten Woche. Oh, Mensch. Ein ganzes Leben lang mit perfekten Motiven zu leben. Das ist erstaunlich. Er hat's getan. Ich brauche sehr viel Hilfe in diese Richtung, nicht wahr? Er hat perfekte Nieren. Einen perfekten Kopf. Perfekte Beine. Wo haben meine Beine mich hingeführt? Er hat perfekte Augen. Wo haben meine Augen mich hingeführt? Allen Gebeten vollkommen. Und je mehr man bewundert die Einzelheiten seines vollkommenen Lebens, desto mehr sehen wir, wie groß er ist und wie klein ich bin. Aber desto mehr dürfen wir uns freuen, weil er das Opfer ist für alle meine Mangel. So, der Herr soll uns wirklich Freude schenken. Als wir an diese Dinge denken, und ich kann nur empfehlen, dass man mit neuer Kraft zum dritten Buch Mose geht, weil in diesen Vorträgen werden wir kaum zu diesem Buch zurückkommen können. Lasst uns mit Gebet abschließen. Wir stehen auf, sehr gut. Herr, wir preisen dich für dein Wort, das auch durch diese alttestamentliche Sachen zu uns heute noch redet. Und Herr, wir kommen zu dir als das vollkommene Opfer. Du hast alles gegeben. Herz, Verstand und Kraft. Auf eine Art und Weise, die wir nur bewundern können. Wir danken dir, Herr, dass du das für uns getan hast. Und wir bitten dich, Herr, jetzt, dass du uns hilfst, darauf zu reagieren. Du forderst uns aus. Nach deinem Bild zu leben. Unser Leben so zu gestalten, dass sie dir gefallen. Wir bitten dich um deine Hilfe durch deinen Geist in uns. Und wir bitten dich sehr, Herr, während dieser Tagung, während wir diese alte Stiftshütte betrachten, dass du dadurch reden möchtest, uns ermutigen möchtest, uns trösten, mahnen, wenn nötig, helfen, ermutigen, näher zu dir zu leben. Schenk uns gute Gemeinschaft jetzt beim Mittagessen. In Jesu Namen. Amen.